Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Liebe Gemeinde, nun, die Dame, von der ich Ihnen heute kurz zum Eingang erzählen möchte, muss sich wohl ganz besonders erleuchtet gefühlt haben. Kürzlich war ich zu einem Geburtstag eingeladen. Eigentlich war es ein Vorgeburtstag, da die Anwesenden zum Hauptfest nicht kommen konnten. Es war eine kleine Gruppe religionsaffiner Menschen, die sich nicht kannte. Smalltalk ist dann immer angesagt. Nun ja, eine sehr agile, frisch verrendete Dame, ehemals in höheren Etagen tätig, hielt wohl nichts von Smalltalk. Denn unvermittelt warf sie eine Frage, wir waren ja alles gläubige Menschen, in die etwas verdutzte Runde. Und wie halten Sie es mit dem Beten? Das anwesende Pfarrer-Ehepaar horchte kurz auf, sah sich an und schwieg laut. Die Augen der einladenden Psychiaterin weiteten sich und schauten vielsagend auf die Fragestellerin. Ich selber war völlig überrumpelt, wortlos, da ich selbst nicht wusste, wie ich es eigentlich mit dem Beten halte. Ein ebenfalls anwesender togolesischer Asylant hatte in der Zwischenzeit das Weide gesucht und war nicht mehr gesehen. Der gesamte Raum schwieg. Dann setzte besagte Dame an, uns ihre Betgewohnheiten zu schildern, untermalt natürlich von vielen Beispielen. Zeilen von Matthias Claudius schlichen sich dann an. Dass einer beim Beten die Augen verdreht etc., finde ich eben nicht nötig. Man darf Mut und Zuversicht zeigen, aber nicht eingebildet und selbstklug sein. Jedoch sollte das innerliche Heimliche hinhängen, das Wellenschlagen und Wünschen des Herzens meiner Meinung nach beim Gebet die Hauptsache sein. Heute haben wir den Sonntag Rogate mit Beten, Bitten zu übersetzen. Ja, was ist eigentlich Beten? Während des Gottesdienstes sprechen wir, die Gemeinde, der Pfarrer, Gebete. Das Gebet zu Beginn des Gottesdienstes, das Psalmgebet, das stille Gebet, das Fürbittengebet und das Gebet der ganzen Christenheit, das Vaterunser, welches uns mit den Christen in der gesamten Welt verbindet. Diese Gebete sind Dankes-, Lobes- und Bittgebete, Dank und Lob gegenüber Gott, der uns in seine Obhut genommen hat, aber auch Bitten, die wir ihm gegenüber formulieren in der Hoffnung auf Erfüllung. Die Erfüllung ist es natürlich, die wir uns von einem Gebet erhoffen. Heute am Sonntag Rogate geht es um das Bittgebet. Zwei sind ja mindestens an einem Gebet beteiligt. Nach Johannes ist Gott ein personales, relationales Gegenüber in der Vorstellung des Menschen. Von einem Austausch, einem Dialog allerdings, wird man wohl nicht sprechen können, sondern eher davon, dass einer spricht oder denkt und das fiktive Gegenüber im idealen Fall zuhört, die Bitte sich anhört, im besten Fall erhört. Nun, beim Beten begeben wir uns in eine Gesprächssituation, die durch und durch von Vertrauen bestimmt ist. Es ist eine Vertrauensbeziehung zwischen dem, der bittet, und dem, der hört. Im Gebet begeben wir uns in eine Beziehung zu Gott, die uns sein Sohn ermöglicht hat. Wir hören vom 16. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 23 bis 28 und Vers 33. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr ihn um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben, heißt es im Johannesevangelium. Die Zeit, die Jesus auf dieser Welt bei den Menschen verbracht hat, neigt sich ihrem Ende zu, jetzt, da er mit seinen Jüngern so redet. Er redet von seinem Abschied, doch bevor er für sie, die Jünger, nicht mehr greifbar ist, will er sie in das unmittelbare Verhältnis, das er zu seinem Vater hat, mit hineinnehmen. Wenn dieses Verhältnis vorher auf Vater und Sohn beschränkt war, die Verbindung zum Vater nur über den Sohn möglich war, soll sie jetzt unmittelbar erfolgen in meinem Namen, in Jesu Namen. Wenn Jesus vom Beten in seinem Namen spricht, dann hat er genau diese unmittelbare Verbindung zwischen Gott, dem Vater und uns im Blick. Wenn Jesus uns einlädt, in seinem Namen zu beten, dann verweist er auf sein Leben, sein Wirken, sein Heilen, seine Verbundenheit mit dem Menschen, seine Liebe zum Menschen. Bittet, so wird euch gegeben, heißt es in unserem Lesungstext mit einer großen Klarheit und Gewissheit. Und Jesus setzt nach Johannes noch dazu, die Freude aus dem Gebet wird vollkommen. Dass man jemanden Freude, das dem Gebet hervorkommt, erzeugen kann, mag in gewissen Momenten eine Herausforderung sein. Wirklichkeit kann dann doch etwas anders aussehen. Schon die Jünger müssen diese Worte Jesu am Abend vor seinem Tod als Brüskierung gesehen haben. Der, dem sie jahrelang bedingungslos gefolgt waren, der ihr Leben prägte, sagt: Ich gehe jetzt, nun ist es in euch zu beten, allein. Alleingelassen, orientierungslos, irregeleitet, ob der vollkommenen Freude, die aus dem Gebet entstehen soll, müssen sich die Jünger gefühlt haben. Ich stelle mir heute Menschen in Kiew vor, immer in Angst vor den nächsten Angriffen. Werden ihre Gebete um ein Ende des Krieges nicht erhört? Wo ist die vollkommene Freude? Wie geht es einem Menschen, der den Kampf gegen den Krebs verloren hat? Wo ist die Hilfe? Wo bleibt die vollkommene Freude? Zwischen dem österlichen Jesus ist Sieger und dem vielen Schrecklichen, was Tag für Tag an uns dringt, ja, da ist Raum für Zweifel, ja, da ist Raum, an diesem endgültigen Sieg zu zweifeln. Das Besondere an diesem Text aus den Abschiedsreden im Johannesevangelium ist, Karfreitag und Ostern begegnen uns hier gleichzeitig. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber fasst Mut, ich habe die Welt besiegt. Das will er den Menschen sagen, das will er den Menschen in Kiew sagen, das will er einem Menschen, der den Kampf um den Krebs verloren hat, sagen. Fasst Mut, ich habe die Welt besiegt. Wenn ihr den Vater um etwas bittet, in meinem Namen wird er's euch geben. Daraus leiten wir ab, aus einer gewissen Anspruchshaltung heraus, dass das, was wir erbitten, in Erfüllung geht und bitte jetzt sofort. Die Übersetzung aus dem Griechischen ist im Deutschen nicht ganz korrekt. Es müsste heißen, wenn ihr bittet, wird er euch geben. Es ist nicht die Rede davon, dass er das geben wird, worum er gebeten wird, noch wann er das geben wird oder ob er etwas anderes geben wird. Ob uns dies ermutigt, sich auf Gott im Gebet einzulassen, ob uns die Hoffnung beflügeln kann, der Angst so Herr zu werden. In dieser Spannung leben wir, in dieser Spannung, erwartungsvoll, hoffnungsvoll zu bleiben, ist alles andere als selbstverständlich. Diese Spannung aushalten können, dafür brauchen wir den Glauben, die Hoffnung auf Erfüllbarkeit und die Liebe zum Nächsten. Und ja, Ängste dürfen sein, Angstgefühle dürfen da sein, ja, Zweifel sind nicht gottlos, sondern Ausdruck unseres Ringens. Die Jünger zweifeln, doch in alles Fragen und Zweifeln hinein sagt Jesus seinen Jüngern, der Vater hat euch lieb und, so übersetzt, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden, das Böse besiegt. Wir hoffen auf Zuspruch auf und Erfüllung im Gebet. Wir hoffen auf Gottes Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott, schreibt Dietrich Bonhoeffer, will heißen, dass Gott seine versprochenen Gaben und Heilungen für den Menschen erfüllt, obwohl nicht alle menschliche Wünsche erfüllt werden. Bonhoeffer betont, dass die Verheißung Gottes in der Auferstehung Christi ihren Höhepunkt findet und den Glauben stärkt, selbst in schwierigen Situationen. Die Verheißung ist nicht nur eine vage Hoffnung, sondern eine konkrete und reale Möglichkeit, die sich in der Nachfolge Jesu zeigt. Beten ist ein Atemholen. Jesus fordert seine Jünger auf, Atem in der Gegenwart Gottes Atem zu holen. Unser Bitten und Beten geht dann weiter. Der Blick wird über das Vergängliche hinausgerichtet auf Karfreitag und auf Ostern zusammen. Der Blick geht aus der sichtbaren in die unsichtbare Welt Gottes. Beten lässt so die Zeit hinter sich. Beten in Jesu Name. So sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Jesus ist mit dabei in Gedanken und er leitet mein Bitten. In Gedanken ist Jesus jedes Mal dabei, wenn wir das Vaterunser beten und uns daran erinnern, dass sein Wille, Gottes Wille geschehe, nicht der unsere. Mit den Worten des Vaterunsers sind wir dann auch nicht so schnell bei unseren eigenen Wünschen und Interessen. Mit den Fürbitten für andere im Gottesdienst stellen wir unser Interesse hintan. Jesus versichert uns, dass die Liebe des Vaters uns gegenüber da ist, und zwar, so drückt Jesus das aus, weil ihr mich liebt, hat er, der Vater, euch lieb. Der Mensch wird geliebt, auch dort, wo seine Gebete nicht so erhört werden, wie er es sich vorgestellt hat. Der Mensch wird geliebt, auch wenn nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Der Mensch wird geliebt dort, wo sein Leben nicht nach Wunsch verläuft, wo Schwierigkeiten und Unbegreifliches den Weg kreuzen. Der Mensch wird geliebt und muss nicht verzweifeln. Eduard Mörike sagt das so: Es wühlet mein verstörter Sinn noch zwischen Zweifeln her und hin und schaffet Nachtgespenster. Ängste, quäle dich nicht länger, meine Seele. Freu dich, schon sind da und dorten Osterglocken wach geworden. Amen.